Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Jugend. In unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt zum Thema Klimawandel Anpassung darf ich heute zu Gast sein bei Direktor Dr. Peter Strauß. Dr. Strauß leitet das Bundesamt für Wasserwirtschaft und auch das Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt. Daneben lehrt er auch an zahlreichen Universitäten und er ist auch international und national gut vernetzt, wenn es um das Thema Wasser, Bodenqualität und Landwirtschaft geht. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, Buchbeiträge sowie auch Bücher zeichnen ihn aus. Der Themenbogen ist weit gespannt und ich möchte daher nur einige Kurztitel anreißen. Klimawandel versus Landschaftswandel. Was sind die Ursachen? Überlegungen zur Dimensionierung und Ausführung des Systems Schwammstadt für Bäume. Kalkdüngerart und Aggregatstabilität in Böden. Boden- und Winderosion. Der Weg des Wassers in der Landwirtschaft. Organischer Kohlenstoff im Boden und in Gewässern. Der Weg des Menschen aus der Steinzeit in die Zukunft, Ende offen. Lieber Peter, danke, dass ich heute mit dir über das Thema Klimawandel sprechen kann und welche Gedanken und Tipps du unseren und Bäuerinnen und Bauern dazu mitgeben möchtest. Dankeschön.
Lieber Andi, danke für die nette Einführung. Ich merke, du hast dich wirklich vorbereitet.
Natürlich, das nehmen wir uns vor. Und ich kenne dich auch sehr gut aus vielen Sitzungen. Ich schätze deinen Humor, aber auch dein großes Fachwissen. Ja. Und wie wir gehört haben, Peter, beschäftigt sie dich also sehr stark mit dem Boden, mit dem Wasser, der Landwirtschaft und auch mit unserem Verhalten. Und ich möchte eine Einstiegsfrage dir stellen. Hat unsere Landwirtschaft noch Zukunft?
Also, unbedingt, würde ich sagen. Wir brauchen ja die Landwirtschaft. Zuerst einmal brauchen wir die Landwirtschaft als Lieferant unserer Nahrung.
Ja.
Unser Thema ist natürlich auch die Nahrung, aber unser Thema ist vor allem das Wasser im Bundesamt für Wasserwirtschaft.
Ja.
Wenn ich Vorträge halte, dann habe ich immer eine Folie, die heißt Die Wege des Wassers in der Landschaft. Mhm. Nur um darzustellen, dass sozusagen das Wasser ganz untrennbar mit den Bodeneigenschaften verbunden ist. Ja. Egal, wo der Wassertropfen hinfällt, der muss immer die Bodenpassage passieren, bevor er irgendwie für uns tätig wird.
Also als Trinkwasser oder als Pflanzenwasser oder auch sozusagen in der Verdunstung.
Genau. Das sind alles Themen, wo Boden und Wasser ganz intensiv miteinander vermischt sind. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch die Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft ist neben, wenn ich jetzt einmal sozusagen eine Trennung mache zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft, was viele natürlich eh nicht so sehen, weil natürlich bei unseren bäuerlichen Strukturen ist es ja so, dass sehr viele Landwirte natürlich auch Forstwirte sind. Mhm. Aber wir als Bundesamt beschäftigen uns vor allem mit der Landwirtschaft als solches, also mit der ackerbaulichen Landwirtschaft. Und da ist natürlich eine riesige Fläche da und diese Fläche produziert das Wasser. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben vor einigen Jahren, kann mich erinnern, haben wir sogar einmal versucht, diese Idee des Wasserwirten ein bisschen publik zu machen.
Was heißt das jetzt? Der Bauer sozusagen, der Wasserwirtschaft betreibt und Wasser verkauft?
Der Bauer produziert unser Wasser im Wesentlichen. Ne? Mhm. Deswegen gibt es natürlich auch an dieser Grenzfläche, an der wir arbeiten, zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, da sind wir ja tätig und wir holen uns regelmäßig die Hiebe von der Landwirtschaft, aber auch von der Wasserwirtschaft, weil das sozusagen weil das so miteinander eng verzahnt ist und es ganz schwierig ist, da sozusagen, denn man muss immer beide Seiten betrachten auch, ja, in dieser Thematik.
Ne? Und natürlich der Boden gehört dann auch dazu, oder?
Und der Boden, der ist da untrennbar damit verbunden. Ne? Mhm. Boden und Wasser, wir haben ja, unser Thema ist ja, Bodenschutz ist Wasserschutz. Das ist sozusagen das ist mein Mantra, das ich immer vorwegstelle, wenn ich irgendwo was erzähle. Und das ist aber tatsächlich so. Ja.
Okay.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das langsam jetzt sozusagen irgendwie, dass die Zeit auch jetzt gut und günstig dafür ist, dieses sozusagen diese Einstellung oder diese Idee auch zu transportieren. Ja. Mhm. Die kommt irgendwie an, habe ich das Gefühl.
Okay. Ja. Ja.
Natürlich auch mit dem Klimawandel verbunden. Wir kommen drauf, hallo, wir haben nicht Wasser bis zur Unendlichkeit, sondern unsere Wasserressourcen sind auch beschränkt.
Ja.
Und da wird man dann sozusagen ein bisschen hellhörig und überlegt sich, hoffe ich zumindest, als Landwirt auch, na gut, wo kriege ich mein Wasser her? Das ist in bestimmten Bereichen in Österreich natürlich überhaupt kein Problem, dort wo genug Wasser vorhanden ist. Aber in bestimmten Regionen in Österreich sind wir derzeit in einer Situation, und das wird nicht besser werden, ja. Wo man sich schon überlegen muss, wie halte ich das Wasser in der Landschaft? Ja?
Okay.
Welche Maßnahmen kann ich da setzen, um das Wasser besser in der Landschaft zu halten?
Frage die, das Wasser in der Landschaft zu halten, heißt es auch, dass ich meine Reserven, sozusagen meinen Brunnen auffülle? Meinst du das damit? Oder meinst du damit Vermeidung von Überschwemmungen und so weiter?
Ja, ich bin eher auf dieser flächenhaften Betrachtungsseite. Also mir geht es weniger um so punktuelle Quellsituationen und Speichersituationen, sondern mir geht es eher wirklich, so wie man es sagt, Wasser in die Landschaft oder in der Landschaft halten. Also wirklich die Landschaft als riesiges Speicher.
Also wie ein Schwamm,
genau,
sozusagen.
Als riesigen Speicherschwamm zu sehen und zu versuchen, das Wasser, das in, wie wir wissen aus den Prognosen, jetzt in unter anderen Umständen zu uns kommt.
Also
stark Niederschlagsereignisse ist sehr wahrscheinlich, dass sie zunehmen werden. Mhm. Es gibt natürlich noch viel zu wenig wirklich empirische Belege dafür.
Ja.
Ja. Wir reden ja, wenn wir vom Klimawandel reden, reden wir ja immer von den Modellen, die das prognostizieren.
Genau. Ja.
Aber es ist natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass das auch so eintreffen wird und teilweise auch schon eintrifft, dass wir zum Beispiel weniger Niederschläge haben, aber dafür stärkere Niederschläge.
Gut, und jetzt gehen wir, was kann man tun?
Genau.
Also, wir können als Gesellschaft natürlich was tun. Man liest ja jetzt auch sehr viel über Verbauung und Asphaltierung und alles wird zubetoniert. Das ist einmal natürlich sehr kontraproduktiv, weil die Flächen, die sozusagen verbaut sind, zubetoniert sind, kein Wasser mehr aufnehmen können.
Das ist
im Städtebau
so,
zum Beispiel oder im Landschaftsbau ein Thema, oder?
Das ist ein großes Thema in der Politik. Mhm. Ist aber jetzt nicht mein persönliches Thema. Es ist klar, dass das ein Problem ist, aber ich sehe hier keinen, wie soll ich sagen, das Bundesamt ist eine Forschungseinrichtung. Ja. Und wir versuchen sozusagen innovative Methoden zu kreieren, um unsere Forschungsthemen sozusagen und diese Probleme zu lösen.
Ja.
Verbauung, Versiegelung ist jetzt für mich jetzt nicht primär ein Forschungsthema, sondern es ist ein politisches Thema, das gelöst gehört.
Genau.
Okay. Und es gibt ja da einige Versuche, derzeit stockt es wieder. Ich weiß nicht, woran es hakt, aber gut, ist ja.
Dann verlassen wir das vielleicht und gehen eher hinein in Bodenbewirtschaftung und diese Geschichten.
Und da gibt's,
was gibt es da für Möglichkeiten und auch das, was ein Bäuerin, ein Bauer am eigenen Betrieb mittel-, kurz-, langfristig umsetzen kann?
Nein, es gibt natürlich eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Managementmaßnahmen, die das Wasser in der Landschaft zurückhalten.
Ja.
Sprich,
wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt beendet, wo es darum geht, im Erdäpfelanbau, Kartoffelanbau, wie man bei euch im Westen sagt, Erdäpfel, sagen wir
sagt schon. Sagt sie ja schon Erdäpfel.
Ja, sicher.
Im Erdäpfelanbau Querdämme einzubauen. Also das wird direkt beim Anbau, wird sozusagen in die Furchen, wird alle 70 cm oder das kann man, ist variabel einstellbar, wird sozusagen ein kleiner Querdamm eingebaut.
Auch wenn es eine ebene Fläche ist?
Auch wenn es eine ebene Fläche
okay.
ist. Wozu führt das? Das führt dazu, dass ich sozusagen die Oberfläche von dem Acker extrem erhöhe und wir haben da Experimente gemacht, wie 80% mehr Wasserrückhalt zum Beispiel. Ja? Okay. Das natürlich umso günstiger ist, wenn ich jetzt ein hängiges Gelände habe. Mhm. Wir glauben ja immer, die Bauern glauben oft, das ist kein Hang. Aber wenn ein Hang 1% oder 2% Hangdeckung hat, das sieht man fast gar nicht, rinnt das Wasser trotzdem schon in eine Richtung.
Okay. Ja. Also durch die Querdämme, oder der Damm ist geöffnet eigentlich. Also
genau.
Ich mache nicht Querdämme und also ich habe keine Quadrate da, sondern ich habe schon die Dämme, aber sie haben Öffnungen immer zwischen.
Das haben keine Öffnungen, sondern die sind, beim normalen Erdäpfelbau ist es so, dass du eben du hast die Hügel, die Dämme und die Furchen. Ne?
Ja.
Und die Furche, wenn es die Hang abwärts anbaust, wie es sehr oft der Fall ist, das ist wie eine große Rinne, da rinnt das Wasser
natürlich
runter.
Also und
in diese Furchen werden alle 70 Zentimeter wird ein kleiner Querdamm. Das ist im Prinzip beim Anbau, hast du so eine kleine Schor, die alle 70 cm mal in den Boden reinfährt, dann ein bisschen den Boden mitzieht und dann wieder aufmacht. Ja?
Okay.
Und dadurch kriegst du so eine Art Mikrobecken.
Ja? So kleine Dümpfe.
Kleine Dümpfe, ja.
Ja, okay.
Und das funktioniert einfach super.
Und wenn ich jetzt dann ich muss jetzt Kupfer spritzen, aus Biobetrieb zum Beispiel, dann fahre ich da über die
Dämme,
natürlich holpert es ein bisschen mehr. Das
du ist hast schon, ja sowieso deine Vorgossen, das kannst du ja einstellen.
Okay, aber in den restlichen?
Aber in den restlichen, ne?
Okay.
In den Vorgossen stößt du halt ein, dass du keine Dämme hast.
Also Querdämme, das ist einmal auch so eine Maßnahme.
Und da gibt es eine Vielzahl von sozusagen Ausformungen. Man kann zum Beispiel auf diese Querdämme, haben wir auch versucht, direkt beim Anbau von den Erdäpfeln kannst du eine Begrünung anbauen mit dazu.
Mhm. Mhm.
Jetzt hast du nicht nur sozusagen den Damm, sondern du hast auch eine Begrünung, die den Damm noch zusätzlich stabilisiert. Das ist überhaupt das Beste. Ja.
Okay.
Natürlich musst du dann irgendwann einmal spritzen, sonst ist es nicht mehr los, aber gut, ja.
Okay. Das wäre natürlich auch im Maisanbau ein Thema, eine Möglichkeit, oder?
Und diese Methode gibt es auch, ich habe es gesehen, es gibt es auch im Maisanbau. Ich habe es nur noch nicht in Natura gesehen, aber das ist etwas, was wir in Zukunft auch probieren wollen.
Hinauszutragen.
Genau. Ich glaube, dass das auch für den Maisanbau etwas wäre, was gut ist. Ne?
Okay.
Und das ist eine super Methode, um Wasser in der Landschaft zu halten.
Gut. Ja? Hast du noch Beispiele, andere Geschichten?
Zweite Möglichkeit wird schon seit 30, 40 Jahren propagiert. Konservierende Bodenbearbeitung.
Okay.
Ja. Konservierende Bodenbearbeitung trägt maßgeblich.
Beispielsweise heißt es Verringerung des weniger häufig.
Also für mich, ja.
Minimalbodenbearbeitung?
Oder? Konservierende Bodenbearbeitung ist ein weit gefasster Begriff. Da verstehen verschiedene Leute ganz was Unterschiedliches.
Genau, deswegen frage ich das.
Für mich ist eine konservierende Bodenbearbeitung eine Bodenbearbeitung, wo ich eine Mulch- oder eine Direktsaat machen kann. Das heißt, ich habe eine Begrünung, die ich über den Winter stehen lasse. Die Begrünung friert mir entweder ab oder sie wird abgespritzt. Und im Frühling wird bei der Mulchsaat oberflächennah, aber nicht wendend Boden bearbeitet.
Mhm.
Und zwar in einer Weise, dass noch genügend Material an der Oberfläche liegen bleibt.
Das so ist ganz entscheidender Punkt. Die auch Verdunstung reduziert,
genau,
oder?
Die reduziert mir die Verdunstung und schützt mir den Boden vor der kinetischen Energie des Niederschlags.
Und Regenwürmer werden vielleicht auch als Nahrungsquelle gefördert,
die
oder?
Bodenoberfläche bleibt feuchter, also das ist ein super, super Verfahren. Ja.
Okay. Geht natürlich vielleicht in trockenen Regionen etwas schwieriger wie in den, in den trockenen leichter wie in den feuchten Regionen?
Ja, so heißt es immer. Meine Erfahrung mit solchen Praktiken ist, dass ich komme oft irgendwo hin und da sagt mir einer, bei mir funktioniert das nicht. Mhm. Weil zum Beispiel Oberösterreich das dauert dann zu lang, bis es abtrocknet, es ist kalt. Dann gehst du zum Nachbarn und der sagt mir, ich mache das seit 15 Jahren.
Mhm.
Also das sind Verfahren, wo man schon sozusagen ein Eigeninteresse entwickeln muss. Und ich stelle auch nicht in Abrede, dass man eine gewisse praktische Erfahrung damit sammeln muss. Ja? Also und das ist auch ein prinzipielles Problem bei diesen Methoden. Du musst sozusagen bereit sein, 2-3 Jahre sozusagen
zu investieren.
Oder,
zu lernen.
Zu lernen.
Du brauchst Pilotbetriebe.
Bis du das kannst.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Aber dass das überall in Österreich geht, da bin ich vollkommen überzeugt davon.
Das heißt, Bodenbewirtschaftung als solches. Humus ist auch ein Thema, oder?
Humus ist auch ein Thema, aber genau mit solchen Methoden wie eben konservierende Bodenbearbeitung wieder, Mulchsaat, Direktsaat, mache ich genau das. Ja. Ich erhöhe den Kohlenstoffgehalt im Boden, den organischen Kohlenstoffgehalt.
Mhm.
Ja. Das ist auch ein großes Thema gerade zur Zeit.
Ja.
Ist aber jetzt nicht unbedingt unser Thema hier. Ja, es hat ja da alle möglichen, es gibt auch politische Initiativen dahinter.
Ja, es geht auch um Kohlenstofffixierung, ja, Bodensequestrierung und Förderungen zu bekommen, Geld zu lukrieren. Wo wir wissen, dass es teilweise natürlich ein Potenzial gibt, Humus wieder aufzubauen, aber irgendwann ist das
ja,
Potenzial
Betonung liegt auf teilweise. Ne?
Ja.
Und das wird halt, weil das halt sozusagen das ist in gewisser Weise auch ein politisches Thema, ne? Wo halt manche dann aufspringen und sagen, na, wir können die Welt retten, indem wir jedes Jahr 4 Promille den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöhen. Mhm. Ernsthaften Überlegungen hält so eine These nicht stand. Das ist ein politisches Statement.
Ja, natürlich ist schon so, dass man weiß, zum Beispiel, wenn man Grönland umbricht, dass man kohlenstoffzehrend genau, ja, arbeitet und dass sie da mehr ausbläst. Das heißt, da hat schon eine Relevanz. Im Ackerbau wissen wir auch, dass wir Böden haben, die sehr humusarm sind, wo man schon was tun kann, ja, und muss. Das ist ja genau das, was du vorher angesprochen hast. Aber natürlich die Welt retten.
Das ist eben nicht so. Ich kann natürlich einen Ackerstandort in einen Grünlandstandort umwandeln. Na, da habe ich super Kohlenstoffsequestrierung. Die Frage ist, wie viel Umwandlung können wir uns leisten? Ne?
Ja,
ich glaube, das hat ein enden wollen.
Ich Potenzial. Meine, es macht wenig Sinn, wenn wir dann die Lebensmittel importieren nach Österreich, ja, mit einem großen CO2-Fußabdruck, mit Tierwohlbestimmungen, die im Ausland, ja, nicht mithalten können.
Nein, also wir müssen unbedingt schauen, dass wir sozusagen unsere Produktion, wir sind in bestimmten Bereichen ja sowieso keine, das ist ja eine mehr zu glauben, dass wir uns selbst versorgen können. Wir können uns in bestimmten Bereichen selbst versorgen.
Ja.
Ich bin zwar kein Tierzüchter, aber ich denke, in der Tierzucht, in Milchproduktion
haben wir natürlich,
ist das so.
Haben wir über 100%.
Haben wir über 100%.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es beim Getreide ist. Was ist, glaube ich, sind wir auch bei den 100%.
Ja, ja.
Aber es gibt eben Produktionsbereiche, wo man, also
Gemüsebau,
Öl,
ja, Südfrüchte.
Etwas, was mich auch als Direktor des Bundesamtes für Wasserwirtschaft betrifft, Fisch. Fischproduktion, wir haben eine Fischproduktion, die 5% des Verbrauchs sozusagen
deckt.
Also das ist ganz minimal, also müssen wir auch stark daran arbeiten.
Jetzt, wenn wir, also wir haben jetzt schon ein paar Humus, haben wir gesagt, Bodenbearbeitung, Furchengeschichte, Querfurchen, was fällt da sonst noch ein, was man als Bauer, als Bäuerin
was ein großes Thema ist. Das haben wir erst, im letzten Jahr haben wir eine Arbeit geschrieben. Wir haben ja da bei uns in Betzenkirchen draußen, haben wir dieses Hydrological Open Air Lab, Betzenkirchen heißt
okay,
das, eine große Kooperation mit
der Hydrological Open Air Lab.
Laboratory, ja,
okay,
genau. Wo wir versuchen, den hydrologischen Kreislauf,
Wasserkreislauf,
genau, mhm, in möglichst großer Detailreiche zu studieren.
Wir schauen und das uns macht an, sie über Jahre schon
was. Über Jahrzehnte machen
wir. Und das ist ja auch eine Stärke der Bundesanstalten, dass wir das tun dürfen, oder?
Sehr schön, dass du das hier einbringst. Ich bin genau derselben Meinung. Ja.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist eines der wirklichen Vorteile von Bundesanstalten, dass die in der Lage sind, wirklich über lange Zeitreihen sozusagen Untersuchungen
aber jetzt gehen wir auf die Untersuchungen ein
jetzt bisschen. Jetzt gehen wir auf die Untersuchung zurück. Da haben wir voriges Jahr eine Untersuchung gemacht, wo wir uns angeschaut haben. Da geht es um Erosion, ist für mich persönlich ist ein Riesenthema mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ich jetzt halt andere Funktionen zu erfüllen habe. Aber wir haben uns angeschaut, was eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir so viel mehr Sediment jetzt im Gewässer haben,
in unserem
Hydrological Open Air Lab, als früher, weil wir haben ja dort schon zu messen in 1945, als das Institut gegründet wurde, haben wir da schon zu messen begonnen.
Was heißt Sediment? Erklärst du uns das kurz?
Naja,
du meinst die feinen,
genau,
wertvollen, also, Bodenbestandteile?
Das sind so die sagen? Ganz wertvollen Bodenbestandteile. Bei der Erosion ist es ja so, dass sozusagen der Oberboden wird sozusagen malträtiert vom Regen, wenn er malträtiert werden
oder
kann.
Oder vom Wind, weil
keine Bodenbedeckung da ist. Das ist sozusagen das Mantra des Bodenschutzes ist, der Boden muss bedeckt sein.
Okay.
Wenn der bedeckt ist, ist alles gut.
Weil also ein Regentropfen hat kinetische Energie,
genau,
die macht was mit dem
Boden? Der hat eine Energie und die zerstört den Boden, die Bodenoberfläche. Und wenn dann einmal von den großen Aggregaten, die an der Bodenoberfläche vorhanden sind, kleine rausgeschossen werden, fast,
ja,
dann sind diese Aggregate, sozusagen die kleinen Bodenbestandteile, reif für den Transport.
Okay,
und die werden dann mit dem Oberflächenabfluss transportiert und gelangen auf diese Art und Weise ins Gewässer.
Was machen die in den Gewässern? Das sind natürlich für die Fische nicht super, oder?
Das ist natürlich, bringen sie ja, mit? Das ist eine Vielzahl von Problemen.
Okay.
Aber jetzt weniger das Gewässer betrachtend als den, die Boden. Fläche, den Boden betrachtend, ist es so, dass die Bodenbestandteile sind, die den höchsten Nährstoffgehalt haben, weil das ist die Bodenoberfläche. Da habe ich den höchsten Anteil an Kohlenstoff, an organischem Kohlenstoff, den höchsten Anteil an Nährstoffen. Genau dieser Boden geht verloren und wird ins Gewässer geschwemmt, ne? Was ja eigentlich ein Wahnsinn ist.
Ja. Ja.
Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man Maßnahmen gegen Bodenerosion trifft. Aber zurückkommend auf diese Frage, was ist der Grund dafür, dass wir so viel mehr Sediment, und das Sediment ist dann sozusagen das, was im Gewässer transportiert wird durch das Wasser.
Mhm.
Was ist der Grund dafür, dass wir so viel mehr Sediment haben? Und da haben wir im Wesentlichen zwei Dinge festgemacht. Das eine ist der Fruchtartenwechsel, der in den letzten 6, 7 Jahrzehnten stattgefunden hat. Also weg von der Futterpflanze, mit der ich das Pferd füttere. In den 40er Jahren war das nur gang und gäbe. Dann hat ja sozusagen die landwirtschaftliche, wenn ich jetzt sage Industrialisierung, dann kriege ich wieder einen Deckel.
Ja, aber, Intensivierung,
ja.
Monokulturen, vermehrter Getreideanbau.
Ganz genau. Und dann ist der Mais gekommen.
Mhm.
Ja. In den 60er Jahren, Mais war ja, ist ja sozusagen, in Österreich hat es seinen Siegeszug erst angetreten durch die Einführung von dem Hybridmais, der auch klimatisch angepasst war und wo man dann halt in Regionen Mais anbauen konnte, wo man sie früher nicht anbauen konnte.
Mhm.
Ja. Und dieser Hybrid, und der hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Zu Recht, weil Mais ist eine super Pflanze.
Ja, ja.
Das ist ja eine Pflanze, die hat einen anderen Kohlenstoffkreiswechsel.
Und auch weniger Wasser.
Super produktiv.
Mhm. Ja,
Hirse nichts ist zu sagen.
Hirse
ist auch in dem Bereich.
Mhm.
Allerdings, Nachteil, die ist extrem erosionsanfällig. Warum? Weil, da muss man ein bisschen ausholen. Aber wir holen eh schon die ganze Zeit aus, ist jetzt auch schon wurscht. der Niederschlag, der erosive Niederschlag, wie der Fachmann sagt, also der Niederschlag, der Erosion verursacht, der hat einen Jahresgang.
Okay.
Der tritt nicht im Winter auf, sondern der tritt auf ab Mitte April, Ende April mit dem Beginn von den Starkregenereignissen.
Ja? Okay.
Weil die Starkregenereignisse sind es, die sozusagen diese hohe Kraft, diese erosive Kraft haben. Und der tritt auf, fängt an Mitte April und hört auf Mitte, Ende September. Das ist sozusagen die Zeit im Jahr, wo wir in Österreich ein Erosionsproblem haben.
Ja. Und da darf der Boden nicht offen sein.
Und da darf der Boden nicht offen sein. Jetzt haben wir aber mit dem Mais ein Problem, weil zu dem Zeitpunkt, wo der erosive Niederschlag beginnt, gibt es noch gar keinen Mais.
Ja, oder lege ihn erst dann.
Da lege ich ihn erst. Also bei uns wird Mais frühestens Mitte April, vielleicht auch Ende April angebaut.
Ja.
Und bis der Mais deckt den Boden, ist es Mitte Juni.
Mhm.
Das heißt, ich habe 2 Monate Zeit, wo ich ein Problem habe.
Mhm.
Ja? Wo der Boden nicht bedeckt ist ordentlich, ich aber trotzdem sozusagen die erosive Kraft des Niederschlags habe.
Mhm.
Ja?
Mhm. Mhm.
Und das hat eben, dieser Wechsel ist sozusagen einer der Gründe, warum wir so viel mehr Sediment jetzt im Gewässer haben.
Okay. Mhm.
Und der zweite Grund, das war für uns und für mich
spannend.
Besonders spannend war, der Strukturwandel in der landwirtschaftlichen Landschaft.
Du meinst jetzt die Flächengrößen.
Genau.
Wie die Flächen angelegt
sind. Ganz genau.
Hat man früher vielleicht ein bisschen mit mehr Standort angepasst gearbeitet und jetzt ist eher, es muss maschinell passen.
Wir haben zum Beispiel in dem Einzugsgebiet, haben wir in den 50er Jahren, haben wir glaube ich 100 Parzellen gehabt. Jetzt haben wir 20 Parzellen.
Mhm.
Ja. Also die Schläge sind natürlich auch aufgrund der Mechanisierungsfortschritte immer größer geworden und größer geworden. Und die Schlagunterteilungen, also diese schmalen Heckenreihen, die sozusagen einen Schlag vom anderen getrennt haben, die existieren jetzt nicht mehr.
Mhm.
Nur mehr so einen kleinen Teil.
Mhm. Mhm.
Und das sind aber die Strukturen, die das Wasser zurückhalten und vor allem auch den Boden zurückhalten.
Und auch man, Winderosion auch.
Man unterschätzt es, ja. Und natürlich in Gebieten, bei uns ist das Winderosion das ist kein Problem. Wir sind im Alpenvorland, da ist es einfach zu hügelig, dass wir große Windstärken hätten. Aber im Machfeld ist genau das Problem, dass wir die Hecken, die den Wind, diese Strukturen, die gibt es nicht mehr. Ja. Man hat das eh schon in den 50er Jahren erkannt und hat da großflächig zum Beispiel von Seiten Niederösterreich, da gibt es also wirklich eine Rieseninitiative, weiß nicht, wie viele tausend Hektar Windschutzgürtel gepflanzt worden sind. Aber genau das, diese Strukturen, die sind notwendig, um sozusagen eine Strukturierung der Landschaft herbeizuführen, die in vielen Fällen sich und auch in vielen Bereichen sich günstig auswirkt. Ne?
Senkt auch die Wasserverdunstung, wenn die Windgeschwindigkeit sinkt, oder?
Sinkt die Wasserverdunstung.
Wir haben schon wieder einen wertvollen Tipp von dir gehört. Diese Heckenstrukturen, die Schläge standortangepasst anzulegen, oder? Und sich da Gedanken zu machen.
Die werden ganz schnell mal entfernt, weil man sagt als Landwirt, bitte, jetzt muss ich da schon wieder wenden.
Ja. Und macht Schotten, ich muss umtragen.
Ja, aber tatsächlich sind die extrem wertvoll für den Landschaftswasserhaushalt.
Und auch für die Biodiversität.
Von der habe ich noch gar nicht geredet. Ja. Das ist etwas, was man natürlich schwer zu fassen ist. Ne? Wir wissen, dass zum Beispiel die Anzahl der Insekten, ich weiß nicht, dramatisch. Mhm. Die Arten weniger haben dramatisch. Ja. Und der Anzahl, mir auch sie denken, ja okay, auch Gössen weniger. Aber tatsächlich ist es so, dass die alle sozusagen, die haben einen ökologischen Hintergrund.
Die Vögel zum Beispiel, die brauchen das. Wir haben gerade einen Podcast vorige Woche aufgenommen, wo es um Vogelbiodiversität gegangen ist. Da haben wir genau über das Thema geredet.
Also da greift ein Zahnrad greift in das andere. Und wenn du das falsche Zahnrad wegnimmst, dann hast du einen riesigen Schaden und weißt nicht mehr, wie es das reparieren sollst. Ja. Das ist uns natürlich nicht bewusst, weil je kleiner sozusagen das Problem und bei den Insekten, wir sehen es nicht und ob der Käfer existiert oder nicht, ist mir wurscht. Aber, hoppla. Aber tatsächlich ist es so, dass dass das wirklich eine Rolle spielt. Ja.
Mhm. Ja. Und gut, jetzt sind wir immer noch in diesem Labor, Freiluftlabor, ist noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Oder?
Ja, also das waren die zwei Faktoren, die in diesem Freiluftlabor zu diesem Anstieg an Sediment geführt haben. Es war einerseits die Fruchtartenänderung und andererseits eben der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Ne?
Okay.
Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wir wollen die Strukturen wieder zurück, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Da gibt es keinen Weg zurück.
Ja. Ja.
Aber ich denke, jeder Landwirt, der irgendwann einmal in die Situation kommt, dass er sagt, na, den Schlag, den möchte ich gern teilen, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man dann sagt, na gut, okay, dann mache ich halt da jetzt einen Rein. Mhm. Ja, mhm. Oder eine Hecke.
Mhm. Okay, ja.
Es gibt ja auch das Thema, das ist natürlich in der industrialisierten Großlandwirtschaft, sind das alles keine Themen, aber die kleineren Bauern, für die könnte das durchaus ein Thema sein, dass man sagt, na gut, ich baue jetzt eine sogenannte, nicht keine Windschutzhecke, sondern eine Mehrnutzungshecke. Ja? Mhm, ich setze da Bäume rein, die ich auch wirtschaftlich nutzen kann.
Ja. Ja.
Es ist ja nicht gesagt, dass da kein Zwetschgen drinstehen darf.
Agroforst gibt es ja sozusagen jetzt da Initiativen, dass man das in die Landwirtschaft hinausträgt, wo man zwischendrin Ackerbau betreibt und die Hecken sind dann
also,
Obstbäume oder dergleichen mehr.
Gerade bei uns im Mostviertel da ist natürlich sozusagen das Thema Most, Birnbäume und solche Sachen sind ein Thema, aber solche Hecken sind ja vielfältig einsetzbar und vielfältig nutzbar. Nicht weit von uns gibt es das Dirndltal, das Billachtal. Dirndl ist ein klassischer, das ist ein super Heckenstrauch. Ja.
Ja.
Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo sich der Einzelne halt überlegen kann, na, ist das für mich was oder
könnte ich das brauchen? Genau, das ist ja auch das Ziel unserer Serie, dass wir zum Nachdenken anregen. Hast du sonst noch Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern so mitgeben willst? Was mich vielleicht interessiert, weil ich vorher vorgelesen habe, System Schwamm statt für Bäume.
Okay,
was ist
das?
Man, es hat jetzt wenig Relevanz für die Landwirtschaft wahrscheinlich, aber das interessiert mich ganz kurz mit
der Konsens.
Was ist das?
Naja, dort sind wir jetzt sozusagen weg von der Landwirtschaft, sondern wir sind im urbanen Bereich, im städtischen Bereich. Im städtischen Bereich ist es bisher so gewesen, dass der Leitsatz war, weg mit dem Wasser. Mhm. Ja. Man hat versucht, das Wasser, das im städtischen Bereich angefallen ist, möglichst schnell zu entsorgen.
Okay, und jetzt will man es halten, weil es kühlt, oder?
Ja, und jetzt kommt man drauf, hoppala, das ist ja vielleicht gar nicht so gut, wenn ich das Wasser entsorge, weil ich habe da Effekte, die ich nutzen Bäume. Kann. Ich brauche ja Bäume und ich brauche für die Bäume Wasser. Mhm. Und um dieses Wasser in dieser städtischen Landschaft, auch das ist eine Landschaft, zu halten, gibt es halt eigens entwickelnde Systeme. Okay. Ja, die unter dem Titel, das ist auch wieder ein Sammeltitel eigentlich, so wie die konservierende Bodenbearbeitung, gibt es auch diesen Übertitel Schwammstadt.
Okay. Ja,
unter dem viele Leute auch wieder ganz unterschiedliche Sachen verstehen und auch in den unterschiedlichen Ländern das ganz verschieden angegangen wird. Aber die prinzipielle Idee ist eben dieser Wechsel der Idee weg mit dem Wasser zu, wie können wir das Wasser im städtischen Bereich sinnvoll nutzen.
Das heißt, ich leite das Wasser zusammen, pflanze einen großen Baum mit einem großen Volumen, wo ich das Wasser speichere, da gibt man Kohle teilweise dazu, schaut, dass man schottrige, unterschiedliche Strukturen hat, damit sie die Wurzeln ausbreiten können. Das ist alles
damit gemeint, Mhm. Aber da gibt es sozusagen die praktische Ausführung, kann ganz verschieden sein, aber die Grundstruktur, die Grundidee ist, wie schaffe ich es, ein Substrat, im städtischen Bereich sagt man halt Substrat, im ländlichen Bereich wird man Boden sagen, ein Wachstumssubstrat im städtischen Bereich zu schaffen, das vermehrt Wasser rückhalten kann und damit trotzdem einem Baum sozusagen eine Lebensgrundlage bietet und Nährstoffe auch zur Verfügung steht. Und da gibt es eben dieses System, dieses Schwammstadtsystem, das im Prinzip aus einer Kombination von großen Steinen und kleinkörnigen Füllmaterial besteht. Ne? Das heißt, ich tue zuerst einmal, ich verfülle einen größeren Bereich mit wirklich großen Steinen, die mir sozusagen die Struktur bilden und die mir die Last auch abtragen von oben.
Und zwischendrin
verfülle ich mit einem feinen Material, da kommt da Pflanzenkohle rein oder diverse, alles Mögliche kann man da reinfüllen. Diese Kombination ermöglicht, dass man eben nicht nur den Pflanzraum von einem einzelnen Baum sozusagen nicht eine Pflanzgrube aushebt, einmal ein Meter, sondern flächig in die Fläche gehen kann und auch unter den Straßenraum.
Früher waren ja Stöckelpflaster, da ist ja das Wasser durch, das will ich jetzt wieder nutzen, die Fläche, oder?
Genau.
Und jetzt habe ich das Wurzelproblem, dass der Boden nicht gehoben wird, der Asphalt soll sich ja nicht heben.
Nein, das soll sich nicht heben.
Brauche ich unten diese...
Ja, genau. Und damit Wurzeln haben die Bäume sozusagen die Möglichkeit, auch unter die befestigten Strukturen zu wurzeln, weil da drunter dieses Substrat ist. Das geht natürlich nur dadurch, deswegen, weil die Last von den großen Steinen abgefangen wird, abgetragen wird. Mhm. Und damit hat der Baum sozusagen wesentlich mehr Fläche zur Verfügung, wo er sich bedienen kann.
Gut, jetzt gehen wir von der Stadt wieder zurück. Das System Schwammboden könnte ja in der Landwirtschaft, jetzt nicht mit großen Steinen, aber...
Das wäre kontraproduktiv.
Aber da ist ja eh alles das, was man vorher gesagt hat, Humus ist ein guter Wasserspeicher, oder? Regenwürmer im Boden zu haben, heißt, dass das Wasser nicht oberflächlich abbringt, sondern in den Boden hineingelangt und drinnen zum Beispiel, also Bodenleben, oder? Dann Schutz, hast du vorher gesagt, von den Niederschlägen, die kinetische Energie abfangen, wenn ich einen bedeckten Boden habe. Minimale Bodenbearbeitung, reduzierte Bodenbearbeitung. Fällt da sonst noch was ein?
Es gibt noch viele, viele Möglichkeiten. Ein Landwirt kann sich zum Beispiel auch überlegen, ob er jetzt einen Schlag von der Nutzung her teilt. Ja? Es ist ja nicht gesagt, dass ich sozusagen auf einen Schlag immer nur dieselbe Pflanzen anbauen muss. Gerade wenn ich Mais anbaue, bietet sie zum Beispiel an, dass ich, weiß nicht, zwei Bearbeitungsbreiten Mais baue. Das ist natürlich mehr Aufwand, das gebe ich gern zu. Ja. Und man muss dann irgendwann, man muss halt abwägen, was ist mir Bodenschutz wert? Ne? Mhm. Was ist es mir wert, der nächsten Generation sozusagen eine gesunde Existenzgrundlage zu übergeben? Mhm. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass man Schläge, Streifen, zum Beispiel Streifensaaten macht. Mhm, ja.
Gemischte Kulturen vielleicht
auch. Gemischte Kulturen, wir sehen das ganz interessant bei uns jetzt. Habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, Mais mit Bohnen. Mhm. Das ist in der Steiermark eigentlich schon länger ein Thema. Mhm. In der Südoststeiermark sieht man das sehr oft, dass sozusagen der Mais für die Bohne als Rankhilfe benutzt wird. Mhm. Und das habe ich jetzt vor kurzem, vor zwei Jahren, habe ich das zum ersten Mal bei uns gesehen. Also es gibt die Ideen, die sich auch überregional dann irgendwie ausbreiten. Ne? Was natürlich eine Idee ist, die sich auch überregional ausbreitet, aber mit weniger positiv ist, der Ölkürbis, der früher ja bei uns überhaupt nicht eingesetzt wurde, bei uns meine ich Alpenvorland, und der jetzt aber, da gibt es offensichtlich irgendwelche Franchise-Verfahren, keine Ahnung, wie das funktioniert.
Und das tut dir ein bisschen weh, weil der Kürbis auch lange offenen Boden produziert.
Der ist das Ärgste überhaupt. Mhm. Also der produziert ja, da ist ja ganz wenig Bodenbedeckung, und zwar das ganze Jahr da. Und solange man das in der ebenen Fläche, auf ebenerdig macht sozusagen.
Und es in einer Fruchtfolge gut einbettet, ist es vertragbar.
Kein Problem. Aber jetzt fangen die Landwirte an, Kürbis
auf Extremstandorte zu setzen.
Für mich Extremstandorte, die eine gescheite Hangneigung schon haben.
Also Kopf einschalten ist immer wichtig, oder? Auch wenn es um Wasserhaushalt geht, um Bodenschutz geht.
Und das sind Dinge, wo ich mir denke, das ist eine Entwicklung, die will man eigentlich, aber da ist natürlich, ich verstehe den Hintergrund, da geht es um
Geld. Deckungsbeitrag.
Da geht es um Geld. Aber trotzdem, man tut sich auf Sicht, tut man sich nichts Gutes. Erosion ist ja ein Extremereignis im Sinne, es tritt nicht jedes Jahr auf. Sondern es tritt vielleicht alle 5 Jahre auf oder alle 10 Jahre, aber dann halt massiv. Ja? Mhm. Und das Problem bei der Erosion, das ich auch psychologisch ein bisschen sehe, ist, gut, jetzt habe ich ein Jahr, da habe ich ein irres Erosionsereignis gehabt, ich habe da Rillen drin in dem Acker, dass man nur so graust. Mhm. Wenn die Ernte eingefahren ist und ich mit dem Gruber oder Pflug oder was auch immer über den Boden gefahren bin, sehe ich überhaupt nichts mehr von dem Problem.
Aber ich habe das Problem.
Ich habe das Problem. Ich habe das Problem zwar, ich habe es verdeckt sozusagen, es ist noch immer da, aber ich sehe es nicht mehr. Mhm. Es gibt ein nettes Sprichwort, aus dem Auge, aus dem Sinn. Genauso ist es mit der Erosion. Ja. Mhm. Man vergisst dann, weil das auch selten eintritt, man vergisst, dass halt das vor 5 Jahren ein Riesenproblem war und ich da bis vielleicht Bodenabträge 10, 20, 30 Tonnen auf den Hektar gehabt habe.
Und da brauche ich lang wieder, bis
ich das. Man muss sich mal vorstellen, wie viel Boden wird gebildet pro Jahr. Ja? 0,1 Millimeter Bodenoberfläche wird gebildet. Ja? Also ungefähr 1,5, 2 Tonnen werden gebildet.
Und ich habe gehört, in den USA ist teilweise bis zu 1 Millimeter pro Jahr Winderosion in manchen Regionen.
In manchen Regionen in Österreich haben wir das Winderosionsproblem auch. Wir haben eine Untersuchung gemacht im Morchfeld, da war es eigentlich, da war das Problem jetzt nicht so dramatisch. Allerdings eine Kurzzeitanalyse. Ja? Wie gesagt, Erosion ist ein Extremereignis. Mhm. Wenn du das Pech hast und nicht das eine Ereignis erwischt, dann glaubst du, alles ist gut. Mhm. Aber es ist nicht alles gut.
Ja? Okay. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas, was du uns, den Bäuerinnen und Bauern, noch mitgeben willst auf den Weg? Ansonsten, es ist nicht alles gut, aber vieles.
Nein, ich bin überzeugt, dass wir also auch zukünftig eine super Landwirtschaft in Österreich betreiben können. Ja, da bin ich überzeugt. Ich glaube halt, dass sozusagen die Ökologisierung der Landwirtschaft ein Thema werden wird in Zukunft. Und ich glaube auch, dass man sozusagen vom Markt her wird versuchen müssen, das noch besser zu promoten. Mhm. Wir können uns das natürlich locker leisten, dass wir uns Bio-Lebensmittel kaufen. Ne? Aber das ist.
Also das kann Preis, sich nicht. Der höhere,
ich glaub,
Preis
dass
ist
das
schon noch ein Handicap.
Der höhere Preis ist ein Handicap,
ja. Natürlich, jeder von uns hat da 2 Handys schon bald.
Ja.
Also es ist hat auch was mit Werten zu tun.
Das hat was mit Werten zu tun, weil ich glaube, dass man es sich in Wirklichkeit leisten kann. Aber man will es sich nicht leisten, weil heute halt das nicht
diese Wertigkeit. Wir sind Jäger und Sammler. Ja. Und wir wollen sozusagen möglichst
wir wollen
viel unsere, jagen und günstig jagen. Ja,
wir wollen unsere 2 Handys und unsere 2 Autos und was weiß ich, was wir noch alles wollen. Aber ob man da jetzt 10 Cent mehr für den Milchpreis zahlt, das ist ja wirklich egal. Mhm. Aber da schaut jeder drauf.
Ja, ich, ja, man also, muss oft einkaufen gehen, also man wird... Und man wird immer wieder daran erinnert, weil man immer daran erinnert wird. Ja. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
Ist ein anderes Thema, aber das tut mir insofern ein bisschen weh, weil sozusagen es natürlich immer wieder geht es darum, dass man sozusagen die Landwirtschaft unter ihrem Wert geschlagen wird, und als Primärproduzent bist du natürlich ganz am Anfang der Kette, der Produktionskette, und kriegst sozusagen immer deine Schläge, was ungerecht ist.
Ja. Lieber Peter, dann möchte ich mich recht herzlich dafür bedanken, dass wir bei dir in Betzenkirchen in der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft zu Gast sein durften, dass du uns sehr viele Tipps und Empfehlungen mitgegeben hast, auch einiges zum Nachdenken. Und wir freuen uns, wenn Sie bei unserer Podcast-Serie auch in Zukunft wieder dabei sind und uns zuhören und uns zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass etwas Interessantes dabei war. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.